Das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Zu Gast der Kollege.
Hallo.
Und wir hatten ja eben auch himmlischen Besuch aus Nordkorea. Und müssen uns jetzt mit der mühseligen Irdischkeit beschäftigen. Unter anderem mit der Tatsache und dem Begriff der Kriegsmüdigkeit. Fällt uns dazu eigentlich noch was ein?
Nee, man denkt, man ist so ein bisschen in den wahlweise 10er, 20er oder frühen 40er Jahren gelandet, wenn man...
Des letzten Jahrhunderts
wohlgemerkt. Des letzten Jahrhunderts wohlgemerkt. Stimmt, wir mit den 20er Jahren, das hat ja jetzt schon wieder was. Aber tatsächlich Kriegsmüdigkeit irgendwie... Also ich habe neulich ein Programm gesehen von einem Künstler, der so, was weiß ich, diese ganzen pazifistischen Künstler der Weimarer Republik, so Tucholsky etc., wieder ausgegraben hat und vertont hat und so weiter. Und habe dann auch gedacht, irgendwie, also was weiß ich, so ein Begriff Kriegsmüdigkeit, das passt in die Zeit. Also das ist, also vom Wort, allein vom Wort irgendwie und wie sich das anfühlt beim Sprechen, beim Anhören, dann denkt man, okay, das ist Geschichte.
Man denkt, das ist Geschichte, ne? Und ja. Tatsächlich ist es ja bitter ernst gemeint. Gefallen ist dieses Wort als Anklage an die westliche Bevölkerung durch die deutsche Außenministerin vor ein paar Tagen auf irgendeiner dieser vielen internationalen Treffen. Selbst Donani heute Morgen im NDR, war das wohl zu viel.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, wirklich also das Spannende oder so, dass halt irgendwie, ich habe es vorhin schon mal auf dem Flur gesagt, diese alten reaktionären Säcke, bei denen dann aber doch irgendwie das 20. Jahrhundert ganz tief in den Knochen steckt, in ihrer Vorsicht oder, also ich meine, das ist ja, der kritisiert das ja nicht aus einer progressiven Position heraus, sondern tatsächlich ja eher der, was weiß ich, der alte, welterfahrene Mann gegenüber diesem jungen Hüpfer, der da so ein bisschen idealistisch überspannt durch die Gegend springt, sozusagen. Und dass das aber tatsächlich gegen, im Vergleich zu dieser, ja, Begeisterung, muss man ja jetzt wirklich sagen, fürs Militärische, gerade bei den Grünen, dann doch noch ein Hauch von Vernunft, zumindest sich so anhört. Also, dass es das nicht ist, ist keine Frage, aber dass es dann so ein Hauch des Vernünftigen kriegt in dieser Konstellation.
Was ist bei den Grünen passiert? Das ist natürlich eine komplett rhetorische Frage. Aber auch solche Äußerungen und so ein Verhalten der letzten Monate ist dann ja doch nochmal einer obendrauf gegenüber den Jahren davor.
Ich finde ja fast, dass es keine rhetorische Frage ist, sondern dass genau die Frage, sich anzugucken, was ist bei den Grünen, weil ich meine, das ist ja eine Partei, die mittlerweile einen großen Teil, also von Wahlergebnissen der Bevölkerung repräsentiert. Das ist die neue Volkspartei, heißt es, also jetzt mal abgesehen davon, was dieses Wording auch wieder für problematische Ideen verkörpert und dass es, glaube ich, auch, wenn man nicht eine Volkspartei ist, wie es, was weiß ich, SPD und CDU in den, keine Ahnung, 60er, 70er, 80er Jahren vielleicht gewesen sein mögen, ist, aber ich meine, das ist eine Partei, die Land auf, Land ab jetzt die Regierung stellt, ja, aus den Wahlen irgendwie überall siegreich hervorgeht quasi, ja, also eigentlich auch keinen Anlass hat von einer Kriegsmüdigkeit der Bevölkerung zu nehmen, weil ich meine, offensichtlich schlägt sich die Politik ja gerade in Zustimmung nieder und sich das anzugucken, was ist da los, glaube ich, ist sinnvoll, auch um zu verstehen, was gerade hier los ist. Also nur weil das halt irgendwie so die symbolische Ebene ist, ja. Ich meine, die Grünen machen das ja nicht sozusagen, sondern die Grünen verkörpern da ja irgendwas, was passiert ist. Also oder spiegeln das wieder.
Ja. Was ist es? Was denkst du, was können wir dazu zusammentragen?
Gute Frage. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwo bei den üblichen Verdächtigen, also der, sag ich jetzt mal, nicht ganz durchgeknallten Linkspresse, neulich mal die Erwägung sozusagen gelesen, dass tatsächlich sozusagen die Grünen, die sozusagen jetzt die politischen Repräsentanten dieses Umbaus zum grünen Kapitalismus sind irgendwie und dass sich das natürlich gerade jetzt in dieser Auseinandersetzung mit Russland als so einer dieser fossilen Macht, die auf dem Export von Öl, Gas beruht sozusagen oder deren Macht eigentlich globale Macht, regionale Macht, was weiß ich, hauptsächlich noch darauf resultiert, so besonders zum Ausdruck kommt und dass das halt tatsächlich jetzt dieser dramatische Umbruch ansteht, der da, also oder der dramatische Umbruch, der da ansteht sozusagen und mit den Effekten, der für, was weiß ich, große Teile der Bevölkerung haben wird, für die ganze Art und Weise, wie hier Wirtschaft läuft und so weiter. Das wird ja eine sehr einschneidende Angelegenheit, dass die Grünen sozusagen die ideologischen und politischen Repräsentanten dessen sind und dass dieser Umbruch halt keine, ja, naja, das wird kein sanftes Rübergleiten, ja, so, sondern das ist schon etwas, was, wie wir jetzt auch sehen, durchaus ja auch gewaltsam, also oder verbunden mit Gewalt stattfinden wird.
Wir haben ja mindestens seit dem Jahr 2008 sowas wie permanentes Krisen auf und ab, besonders verschärft seit 2,5 Jahren durch Corona und dann nochmal verschärft seit 3 Monaten durch den Krieg. Braucht also sowas wie eine autoritäre Krisenbewältigungsstrategie, so verstehe ich dich gerade.
Nee, gar nicht.
Plus Modernisierungsstrategie.
Genau, ich glaube erstmal eine Modernisierungsstrategie, weil, also es gibt ja sozusagen Leute, die sich damit mehr beschäftigen und ich finde das plausibel, sagen ja sozusagen, was weiß ich, dieser Abschnitt des Kapitalismus sozusagen, den wir in den letzten, was weiß ich, 40, 50 Jahren gesehen haben, ja, irgendwie aufbauend auf ja, Verbrennung sozusagen fossiler Rohstoffe, dann Auto, ja, das Auto so als Leitprodukt, damit auch so ein gewisser Massenwohlstand in den westlichen, nordwestlichen Regionen dieses Planeten und so weiter, dass das halt einfach aufgrund sozusagen der Fortentwicklung der Technologie, die ganze Digitalisierung und so weiter, an Ende kommt ja irgendwie die Geschichte, dass einfach unglaublich viel Kapital da ist, das nicht mehr sinnvoll verwertet werden kann. Ja, was ja, sag ich mal, zu so irren Phänomenen führt, wie, sag ich jetzt mal, einerseits in Osteuropa diesen Oligarchen, die dann diese riesen Yachten haben, die gerade überall irgendwie eingefroren, festgesetzt und was weiß ich werden. Und im Westen dann halt irgendwie so eine Leute wie, was weiß ich, Musk, Bezos und so weiter, also diese IT-Multi, was weiß ich, Fantastilliardäre, die jetzt irgendwie Mondraketen bauen und so weiter, also wo man ja wirklich in so einem, ich meine, vor 20 Jahren war das noch dystopischer Comic, was wir jetzt sehen, ja, so, also da hätte man gedacht, ja, das ist so, und jetzt ist das Realität und so weiter und sozusagen, und dass die Antwort auf diese Krise ist, man braucht irgendwie eine neue Form der Kapitalanlage, Kapitalverwertung und so weiter, um dieses Problem zu lösen. Oder man muss halt ganz viel Kapital vernichten in Form eines Krieges oder so. Und ja, irgendwie offensichtlich sind wir jetzt in der Situation, wo dieser Durchbruch stattfindet oder anfängt. Also der sich, dessen Notwendigkeit da oder zumindest versucht wird, durchzusetzen.
Ja, ja. Das ist natürlich so ein bisschen schwer vermittelbar, ne? Kapitalvernichtung als Notwendigkeit, überhaupt neue Kapitalverwertungsmöglichkeiten zu erschließen. Das haben wir, glaube ich, immer so gepaukt an irgendwelchen Kursen und Kapitalstudien und so weiter und so fort. Frage ist, es entzieht sich ja auf den ersten Blick einem rationalen Verstehen.
Ja, das ist ja, ich meine, das kommt ja sozusagen aus der Deutung vergangener Epochen, aus denen wir sozusagen dann auf die Zukunft schauen, und das ist eine Deutung sozusagen, die du mit Abstand und von, was weiß ich, danach vornimmst. Also natürlich steht weder, was weiß ich, Elon Musk steht nicht da und denkt, boah, ich habe hier total viel Kapital, das ich nicht verwerten kann, also schieße ich es in Weltraum, oder was weiß ich, Annalena Baerbock steht nicht da und denkt, boah, wir müssen irgendwie hier irgendwie eine neue Epoche des Kapitalismus einleiten, und dazu hilft Krieg. Also das zieht sich ja sozusagen hinter dem bewussten Agieren der Akteure lang, sondern das ist, also wir sehen halt einfach, es gibt auf der einen Seite unglaublich viel Kapital, das nicht mehr investiert wird in irgendwas, wo man dann weiß, okay, und dann wirft es wieder Kapital ab. Ja, weil, also natürlich ist die Hoffnung, was weiß ich, wenn die da alle zum Mond fliegen, dass sie da irgendwas entdecken und so, und dann wirft das Kapital ab. Aber im Moment ist es einfach Geld verbrennen. Oder noch klarer bei diesen russischen Oligarchen, dieser obszöne Reichtum, ja, irgendwie, also wo es ja auch diese Witze gibt und was weiß ich, und dann fahren die irgendwie in die ganze Welt und kaufen irgendwie die Läden, die Luxusläden leer und was weiß ich. Wenn die eine Möglichkeit hätten, also das sind ja keine anderen Kapitalisten als die hiesigen Kapitalisten, wenn die eine Möglichkeit hätten, ihr Geld irgendwo anzulegen, sodass es noch mehr Geld abwirft, würden die das ja tun. Mhm. Aber es gibt diese Möglichkeit nicht. So. Mhm. Und dann ist halt Luxus. Dann ist individueller Luxus sozusagen das, wo es hingeht.
Das zielt jetzt auf die osteuropäisch-russische Seite ab. Nämlich, wir haben das ja im Transmitter auch beschrieben gehabt. Es ist dort nicht gelungen, den Staatssozialismus, Staatskapitalismus zu überführen in einen funktionierenden, sich selbsttätig modernisierenden Kapitalismus, sondern als Oligarchenwirtschaft mit monopolistischen Zügen, ist vielleicht sogar untertrieben, das Wort Züge, ist sozusagen die Verwertungsszene sozusagen sehr begrenzt, schafft also keine durchgreifenden, im Gegensatz zu China beispielsweise, ne, keine durchgreifenden, selbsttragenden Modernisierungsprozesse, die mit den entsprechenden Investitionszyklen verbunden wären. Ein bisschen kompliziert, ich weiß nicht, wie wir es einfacher darstellen könnten noch. Kapital ist immer auf der Suche nach Anlagesphären. Durch das monopolistische System wird aber diese Suche gebremst und blockiert.
Genau. Und ich glaube, der Punkt sozusagen, an dem wir jetzt sind, ist, und ich glaube, das ist halt der Fehler, den die deutsche Morgenpresse sozusagen macht. Die uns sagt, was weiß ich, weil das da so ein irres politisches System ist, was irgendwie läuft das falsch. Aber sozusagen die Krisengeschichte der zumindest letzten 10, 20 Jahre, die wir erlebt haben, deutet ja eher darauf, und die eine globale ist, ja, die sich, was weiß ich, von Argentinien über, was weiß ich, Griechenland, USA etc. etc. zieht, zeigt ja, dass es ein Problem des globalen Kapitalismus ist und sozusagen jetzt, also in diese Umbruchsphase sozusagen, ja, also oder diese Geschichte mit dem grünen Kapitalismus, wir stellen jetzt um auf ein neues System der Energieerzeugung. Das ist es ja erstmal. Also wir lassen jetzt diese Geschichte mit dem Öl, Gas, Kohle hinter uns und stellen um auf Wind, Sonne und so weiter. Und das klingt erstmal sehr idyllisch. Ja, irgendwie, boah, irgendwie. Aber das hat ja, zieht ja unglaublich, die Notwendigkeit unglaublicher Investitionen nach sich. Also man muss, was weiß ich, irgendwo muss man die Rohstoffe rausgraben, um das Zeug herzustellen, was man dafür braucht. Man muss diese ganzen Windräder, Solarplatten irgendwie hinstellen. Man muss einen Haufen Kabel legen. Es braucht einen Haufen Computer, um die Stromflüsse zu vernetzen und so weiter. Und das verspricht auf der einen Seite natürlich die Möglichkeit, sozusagen nochmal Kapital mit großen Gewinnen irgendwo anzulegen, weil ja, es was völlig Neues entsteht, man was es nicht schon gibt, wo es nicht schon, man sich dann um kleinste sozusagen Bruchteile von Prozenten irgendwie rangelt, ja, was weiß ich, baut VW jetzt ein Auto, das, was weiß ich, einen Knopf mehr hat als Renault oder 3 Euro billiger ist oder so, sondern da geht es um also ja, ein größeres Versprechen. Und andererseits birgt das natürlich das Risiko, dass Macht, Einfluss und so weiter alles nochmal sich auch neu sortiert. Also das haben wir ja auch historisch gesehen. Ja, also was weiß ich, der sozusagen Aufstieg oder was weiß ich, der Beginn dieses Autozeitalters fällt ja nicht ganz unzufällig, was weiß ich, mit dem Aufstieg, also der Aufstieg der USA mit dem Beginn dieses Autozeitalters. Und dann wird halt Großbritannien als Leitbild des Kapitalismus ja seit der Dampfmaschinenära abgelöst und so weiter. Und das sind natürlich Sachen, die nimmt man nicht schulterzuckend hin, irgendwie so eine Ablösung. Das ist natürlich gerade für Deutschland irgendwie als Industriestandort, der viel Energie verbraucht. Also das darf man ja nicht vergessen. Also ich meine, ja, dann sag ich mal, denkt man ja oft nicht daran, sozusagen, dass der Reichtum dieses Landes zu einem nicht geringen Teil darauf beruht, dass hier unglaublich viel große Energiemengen umgesetzt werden in die Erzeugung irgendwelcher Produkte, die dann in die halbe Welt exportiert werden. Mhm. So, und da stehen halt Auseinandersetzungen an, die nicht ganz harmlos sein werden. Also deswegen ist, weißt du, deswegen glaube ich, ist diese Kriegsmüdigkeit, das ist ja aktuell Quatsch. Also ich meine, ja klar, fangen an Leute irgendwie die Schnauze voll von dieser Ukraine-Geschichte zu haben, weil sie sehen, irgendwie die Butter kostet jetzt 2 Euro das Stück oder 2,30 Euro oder 3 Euro. was weiß ich, wo sie vorher, was weiß ich, 1,79 gekostet hat oder so. Und sagen, naja, müssen wir das für die Ukraine irgendwie so lange durchhalten? Also, aber das ist ja noch keine Kriegsmüdigkeit, so, sondern das ist ja was, eher was Projektives in die Zukunft, sozusagen, diese Warnung vor der Kriegsmüdigkeit.
Ja, das ist sehr wohl denkbar, dass dieser Satz tatsächlich auf die Zukunft gerichtet ist. Allerdings in dem Wissen, das, was heute viele noch nicht wahrhaben wollen, dass dieser Krieg in der Ukraine eben auch noch einige Zeit dauern wird. Also ich vermute, dass viele sich die Vorstellung gemacht haben, dass es nach ein paar Wochen vorbei sein würde und aber jetzt latent schon spüren, dass dieses Wort von der Zeitenwende tatsächlich real ist und eigentlich mal bedürftig wäre, in die eigenen Hände zu nehmen, aber sich davor auch noch so ein bisschen zu, wie soll man sagen, zurückzuschrecken.
Aber das mit der Zeitenwende finde ich spannend, weil es gibt ja, sag ich mal, immer wenn sowas erscheint, gibt es ja sozusagen in der Linken zwei Fraktionen. Die einen sozusagen die Abteilung Katastrophismus, die sagt, genau, Zeitenwende, jetzt, ja, irgendwie, was weiß ich, wieder drei Schritte näher an Weltuntergang. Und dann, was weiß ich, die abgeklärten Operaisten oder so, die sagen, ah, dieser Kapitalismus, der ist schon immer gewalttätig und so weiter. Das ist doch, und was weiß ich, wir sehen die letzten, was weiß ich, 30 Jahre finden überall schon irgendwelche Kriege statt, was weiß ich, Kongo, Jemen und so weiter. Und irgendwie zwischen diesen Polen sich mal zu orientieren und zu sagen, was ist denn nun diese Zeitenwende? Und was ist denn da dann dran? Ist, also wenn wir hier schon mit Wörtern spielen, glaube ich, tatsächlich auch notwendig. Also
das meine ich. Wir müssen uns damit ernsthaft auseinandersetzen. Und ich glaube, es gibt da auch eine gewisse Behäbigkeit, sich dem dann wirklich zu stellen. Aber das ist vielleicht auch nicht so wichtig gerade. Für mich ist Zeitenwende damit verbunden, so begann der Erste Weltkrieg. Also da gibt es ganz viele einzelne Parallelitäten und auch die Gebiete, um die es geht und in denen es ausgetragen wird, gehören dazu. Und es gehört auch der Vorlauf des mit dem Jugoslawienkrieg 1999 dazu, die deutsche Rolle darin.
Naja, wobei halt im Unterschied, ja, na gut, doch, das hast du beim Ersten Weltkrieg auch tatsächlich die koloniale Auseinandersetzung, weil ich wollte gerade sagen, was ja gerade, sag ich mal, in der Diskussion, glaube ich, noch nicht ganz auftaucht, sozusagen diese, also ja, die globale, was soll ich jetzt sagen, war jetzt mal zum Beispiel aktuell die afrikanische Komponente, also dass Scholz jetzt nach Afrika reist. Und wo ich finde, da sieht man sozusagen in der deutschen Presse so doch, dass so die ersten Aufwachen, die sagen, also die bis vor kurzem noch geschrien haben, ja, irgendwie, was weiß ich, Scholz, der kann's nicht, der schickt keine Panzer in die Ukraine und so weiter. Und die Taz, die ja, glaube ich, so ein bisschen das Trüffelschwein der aktuellen Politik aktuellen Kriegspolitik ist, hatte jetzt, ich weiß gar nicht, nee, gestern war Feiertag, wahrscheinlich vorgestern, vor zwei Tagen oder so, so ein Kommentar, wo genau das ist, also natürlich, ja, Scholz hält da die Welt zusammen und das ist wichtig nach Afrika, damit sich der Westen nicht, also damit sich der Trikont nicht gegen den Westen stellt und so und damit wir dann doch in der Ukraine gewinnen. Aber tatsächlich so dieser Punkt, ja, diese Politik, die hier verfolgt wird, ist nicht irgendwas, was sich aus dem individuellen Zögern einer Person erklärt, sondern da geht's um nationale Interessen, ja, irgendwie, oder gibt's, ja, und da fährt dann Scholz halt nach Afrika, weil sozusagen das auch Austragungsort der aktuellen Auseinandersetzung ist. Und das geht längst nicht mehr nur um irgendwelche Grenzlinien in der Ukraine oder welcher Verwaltungsbezirk kommt zurück zur Ukraine und welcher wird irgendwann an Russland angegliedert oder so, sondern ja, die Auseinandersetzung hat schon ein höheres Niveau erreicht.
Ja. Neuaufteilung der Welt. Wiederherstellung alter, in zwei Weltkriegen verlorener Sphären.
Ich denke ja sozusagen, dass dieser Blick zurück auch sehr sinnvoll ist, um zu verstehen, was passiert. Aber ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das nicht nur so retrospektiv alles sieht, sondern halt auch das Neue sieht. Weil es geht, also natürlich kann man das alles interpretieren und Neuaufteilung der Welt und Einflusszonen und so weiter, aber tatsächlich mit. Also die Ausgangslage hat sich, glaube ich, schon deutlich gewandelt, also nicht zum Besseren, aber dieses, naja, die Welt ist dichter zusammengerückt, also allein schon, also die Frage, was weiß ich, also der Migrationsproblematik, die natürlich in diesem ganzen Ding eine große Rolle spielt. Was passiert, wenn jetzt irgendwo in dem und dem Erdteil eine Krise ausbricht und dann versuchen die Leute auszuweichen und wohin und so weiter. Also da hantiert man ja mit mehr Akteuren, als sage ich jetzt mal im Ersten Weltkrieg, wo es tatsächlich darum geht, wer baut seine Kolonialstation, wohin und wessen Kanonenboot kontrolliert welche Bucht irgendwie vor der afrikanischen Küste. So. Also, und das, glaube ich, trägt natürlich auch ein unglaubliches Potenzial der Eskalation mit sich. Also, was wir sozusagen in den letzten 10, 20 Jahren und wir sozusagen gesehen haben an bewaffneter Flüchtlingsabwehr und an tödlicher Flüchtlingsabwehr rund um Europa, muss man ja irgendwie in diese Krisenerzählung integrieren. Also das gehört ja unmittelbar zur Gewaltgeschichte unserer Zeit. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was, ich würde jetzt nicht sagen Vorwurf, weil ich meine, man kann den Leuten keine Vorwürfe machen, die machen ja gute Arbeit und so. Aber man dieser Szene der Flüchtlingsretter oder so so ein bisschen vorhalten muss, sozusagen, dass sie das sozusagen in ihrer Konzentration auf die praktische Arbeit oft unterlassen, irgendwie darauf, also sich damit zu beschäftigen, sozusagen, inwiefern das, was da passiert, ja nicht nur ein überzeitlicher Rassismus ist. Ja, der sagt irgendwie was, wir wollen keine schwarzen Menschen in Europa haben oder sowas, sondern die Gewalt, also das Morden vor laufender Kamera, oder das stille Morden vor laufender Kamera, ja, irgendwie das Leute ersaufen lassen oder ertränken teilweise ja vor laufender Kamera.
Erfrieren lassen
in Belarus und so. Wie sehr sozusagen das irgendwie Teil irgendwie der aktuellen Gewalteskalation ist.
Eigentlich sind wir damit bei einem Punkt, den ich auf jeden Fall auch mit noch auf die Tagesordnung setzen wollte, nämlich bei dem G20 in Hamburg. Da haben wir uns ja vieles auch gemeinsam angeguckt und gemeinsam ausgewertet hier am Redaktionstisch in den Nächten oder an den Morgenen. Mit dem G20 hat Deutschland klar gemacht und das eben auch in der Person des jetzigen Bundeskanzlers, dass diese Weltrolle gewollt ist und sie eben auch mit der entsprechenden Gewalt in Szene gesetzt werden wird, soweit es nicht da dann auch schon unmittelbar geschehen ist. Damit sind wir nicht so wirklich durchgedrungen, glaube ich, was die Dimension anging, und das war dann in dem Fall ja keine Retrospektive, sondern schon aus der aktuellen Situation her entwickelte Positionierung. Ich frage mal so, fällt dir unmittelbar dazu was ein im Kontext des G20? Also wir hatten
wo du sagst, muss ich sagen, irgendwie du hast ja damals schon gesagt, das läuft ja alles auf Krieg hinaus, ja. Und da habe ich dann auch gedacht, ja, natürlich, so tendenziell läuft in diesem Kapitalismus immer alles auf Krieg hinaus und natürlich besteht immer das Risiko und was weiß ich, die zunehmende Krisen und die Verdichtung und so weiter, aber dass das innerhalb von ein paar Jahren stattfindet.
Immerhin 5, ne?
Naja, aber sozusagen, dass das nicht mal ein Jahrzehnt ist. Aha. Also, dass es nicht mal ein Jahrzehnt ist, sozusagen der Eskalation auf der Hamburger Straße hin zu einer grünen Ministerin, die die Bevölkerung vor Kriegsmüdigkeit warnt, und einem grünen Wirtschaftsminister, der was weiß ich, einer Umweltorganisation freundlich den Hinweis gibt, sie sollten nochmal überlegen, ob sie sich sozusagen den aktuell anstehenden Veränderungen in den Weg stellen. Ja, noch ist das ja sehr friedlich oder sehr freundlich sozusagen. Die Warnung vor dem Vaterlandsverrat, ja. Aber so, also das hätte ich in dem Moment auch nicht erwartet. Und das andere ist halt, glaube ich, wie wenig, also und das ist, also wenn man gerade wirklich die Auseinandersetzung sozusagen mit der deutschen Politik und diesem angeblichen, vermeintlichen Scholz'schen Zögern, also diese Diskussion irgendwie, was macht denn dieser Scholz da, der klärt sich nicht und der schickt keine Panzer in die Ukraine.
Der kann keine Führung.
Und der macht keine Führung und so weiter. Sozusagen wie wenig diese Idee sozusagen, dass dieses Land ein Akteur in einer zunehmend brutaler werdenden Auseinandersetzung auf internationaler Ebene um, was weiß ich, Einflusszonen, Ressourcen, Macht, Mitbestimmung, was weiß ich nicht, alles ist sozusagen, also wie wenig verbreitet diese Vorstellung ist. Ja, sondern dass das halt irgendwie sehr von, naja, wir sitzen hier auf irgendeinem ahistorischen, voraussetzungslosen Reichtum und irgendwie, ja, könnten, sozusagen ist die Frage, wie richten wir denn unsere Politik jetzt am besten nach irgendwelchen moralischen Maßstäben aus und werden die denn erfüllt? So, das ist ja so ein bisschen sozusagen diese Ebene. Irgendwie rettet man da die Ukrainer auf dem richtigen Weg oder nicht? Oder was weiß ich. So, und sozusagen, das ist knallhart sozusagen um ja auch Interessenswidersprüche in diesem westlichen Block geht, ja, und das ist ja tatsächlich so, glaube ich, also das würde ich sagen, ist wirklich so die Parallele, die ich halt zu dieser Ersten Weltkriegsphase sehe, dass so sich die diversen Widersprüche, Konfrontationen auch innerhalb der Blöcke, sofern es die Blöcke gibt, anhäufen und an den komisch, also was wir in Syrien ja schon sozusagen in klein gesehen haben, dass alle Konfliktparteien da in irgendeiner Konstellation mal gemeinsam gegen die andere Konfliktpartei, also jeder hat mal mit jedem gegen jeden gekämpft sozusagen, dass man das auch auf internationaler Ebene sieht und dass es dann sozusagen so ein bisschen der zufällige Punkt wird, wann sich die richtigen Konfliktkonstellation zeitlich und örtlich treffen, um den großen Knall auszulösen. So und
ja. Dynamik, ne? Dieser internationalen Beziehungen in ihren Widersprüchen. Und wenn wir von den Widersprüchen in den westlichen, in der westlichen Sphäre sozusagen oder im westlichen Lager sprechen, 2 Wochen oder eine Woche vor dem 24. Februar, dem russischen Angriff, gab es diese Münchner Sicherheitskonferenz und die Rede des Bundeskanzlers Scholz, der dort ganz vehement diesen Satz formuliert hat, wir werden Macht und Ermächtern sein. Wir sind Macht und Ermächtern. Und damit formal die EU ausgesprochen hat, aber im Zentrum der EU die Berliner Politik dargestellt hat. Was ist das, wenn man da ins Detail geht, die Macht oder Mächten, die Einigkeit der NATO, die als Beleg dafür dann genannt worden ist, die Einigkeit der NATO, die ja nicht unbeteiligt ist in diesem Krieg, die NATO?
Naja, ich sag mal so irgendwie Einigkeit und so weiter. Also wir haben den Ausstieg Großbritanniens aus der EU gesehen, weil sie sich dieser deutschen Macht nicht unterordnen wollen. Und wir haben sehen gerade, also in der Ukraine, sag ich mal, oder in Osteuropa, dass es da sozusagen unterschwellig natürlich auch eine Konfrontation, die noch lange keine bewaffnet ist und so weiter, aber eine politische zwischen britischer und deutscher Politik. So, also insofern ist diese Einigkeit und halt die Einigkeit einer sozusagen Bande, die durch einen gemeinsamen Gegner zusammengehalten wird. Ich meine, das ist jetzt nicht NATO-spezifisch. Das ist, glaube ich, für alle diese Bündnisse und so weiter lässt sich das sagen. Aber ich würde mal noch einen anderen Sprung machen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, weil das mit den Widersprüchen, das Irre ist ja sozusagen, dass wir, und ich meine, und das ist ja eigentlich das Verheerende an der Situation, dass wir sozusagen gerade nur über diese staatlichen Widersprüche reden. Und das machen wir ja, würde ich jetzt sagen, nicht, weil wir, was weiß ich, so einen komischen Anti-Imperialismus haben, der nichts anderes als Staaten sieht, also, sondern tatsächlich, also die Vorstellung sozusagen eines wie auch immer, wie auch immer gearteter Subjekte, Kollektivsubjekte, die sich dem gegenüberstellen, ist ja gerade nicht, also nur eine wünschenswerte oder eine utopische, aber das ist ja nicht, also ich meine natürlich, wenn wir wieder die Parallele zum Ersten Weltkrieg aufmachen, natürlich sind diese ganzen Internationalen und so weiter dann im Moment des Knalles zerstoben und zerfallen, ja. Aber ich meine, es gab vorher irgendwie noch diese großen Kongresse der sozialdemokratischen Parteien, die gesagt haben, wenn es zum Krieg kommt, sozusagen, dann soll die internationale Arbeiterklasse quasi den Krieg niederstreiken und durch den internationalen Generalstreik den Krieg verhindern und so weiter. Hat nicht geklappt, aber es gab noch 2-3 Jahre vorher diese Vorstellung und die erschienen Leuten nicht irreal und die erschienen Leuten, die überhaupt nicht verrückt, die auch nicht als verrückt oder spinnert wahrgenommen wurden von ihren Zeitgenossen, diese ernstzunehmende Vorstellung. Und ich sage mal so, wenn du dich heute hier irgendwo mit einem Flugblatt an die Straße stellst und sagst, das Proletariat soll den Krieg, was weiß ich, das Proletariat von Russland bis, was weiß ich, von Vladivostok bis Lissabon soll durch den Generalstreik den Krieg und die Diktatur und die Grenzen und so weiter und die Grenzregime niederringen. Ich sag mal so, im besten Falle erntest du ja ein mitleidiges Lächeln. So und das, so und zu Recht. Ja, also weil du hast ja überhaupt keine soziale Basis sozusagen, auf die du dich da berufen kannst, sondern das ist also mehr als ein Gebet an, wo wir vorhin bei den himmlischen Instanzen waren, an eine abstrakte, erhoffte Gerechtigkeit oder so, wäre so ein Flugblatt ja nicht. Also das wäre ja nichts, wo du denkst, du forderst damit jemanden auf oder es bringt auch nicht, das irgendjemandem zu erklären. Ja, weil so.
Naja, Erklärung bringt vielleicht schon ein bisschen was, aber eben auch nicht von heute auf morgen. Erklärung im Sinne von Aufklärung. Aber tatsächlich ist, neulich gab es eine Veranstaltung hier in Hamburg, wo jemand gesagt hat, damals gab es wenigstens noch die Zimmerwalder Konferenz und eine ähnlich beschriebene sozialdemokratische Internationale. Heute ist gar nichts, ne? Es gibt ein paar Gruppen in Russland, in der Ukraine, in Belorussland, die einen verzweifelt minoritären Kampf führen gegen ihre Verpflichtungen in diesen Krieg hinein. Es gibt auch Sabotageakte in Belorussland. oder gab sie, aber es gibt sofort auch die Nachvollziehbarkeit und dann die entsprechende Repression.
Ja, vor allen Dingen gibt es ja keine Vorstellung, dass das ein gemeinsamer Kampf ist. Also genau. Ich meine, die Haltung, die du hierzulande zu sowas einnehmen kannst, ist ja also höchstens eine sozusagen des Wohlwollens und dann vielleicht der karitativen Unterstützung. Was weiß ich, dann sammelt man halt Geld für die Gefangenen und versucht das da irgendwie hinzutransferieren, damit man da, was weiß ich, einen Knastwärter bestechen kann oder einen Anwalt bezahlen kann oder was weiß ich nicht alles. So, sozusagen, es gibt ja keine sozusagen, und das bräuchtest du ja, irgendwie eine Vorstellung sozusagen, dass du schon vor dem Krieg und unabhängig von diesem Krieg in einer gemeinsamen Auseinandersetzung mit Leuten, was weiß ich, in der Ukraine und so weiter. Also und ich meine, das ist ja auch nur das aktuelle Beispiel. Ja, also das war ja vorher schon nicht anders. Mhm. So, also dass natürlich in der Regel mit sozusagen die Unterstützung oder also was also praktischer Internationalismus hier hieß, dass Linke irgendwie Bewegungen, die ihnen irgendwie sympathisch waren, irgendwo andernorts mit ein bisschen Pressearbeit und Geldsammlungen unterstützt haben und seien wir mal ehrlich, in der Regel diese Geldsammlung auch eher so, naja, also den Kohl ja auch nicht ganz doll fett gemacht haben. War an der einen oder anderen Stelle nett, gab es irgendwie, was weiß ich, vielleicht einen Krankenwagen mehr oder so, den man so nicht gehabt hätte, aber geändert hat es ja nicht wirklich was so. Und das ist ja kein gemeinsamer Kampf oder keine gemeinsame Vorstellung sozusagen, dass man sich als ein gemeinsames historisches Subjekt sieht. Und das müsstest du aber haben, um diese Vorstellung zu haben, dass du so einen internationalen Krieg beenden kannst. Dann müsstest du ja sagen, wir sind ein transnationales Subjekt, das sozusagen die Frontlinien sozusagen durchdringt, ja. Also was weiß ich, was da bei Tucholsky sozusagen als Utopie formuliert wird in seinem, also er formuliert es nicht als Utopie, aber es ist natürlich zu dem Zeitpunkt eine reale Utopie, als er das formuliert, hier in der Graben, drüben die französischen Genossen standen dicht bei Englands Arbeitsmann, so aus der Sicht des deutschen Arbeiters, wo er sagt, ja, irgendwie, wir sind doch quasi, ja, das Proletariat sind ja alle, ist ja ein Subjekt, ja, irgendwie, hat deswegen die Möglichkeit, sozusagen diese Grenzen, diese Frontstellungen, diese Konflikte aufzuheben. Und diese Vorstellung kannst du ja gar nicht mehr haben. Also sozusagen, weil du gar keinen Anhaltspunkt dafür hast gerade. Also keinen praktischen.
Man hätte vielleicht ja einen gehabt durch den Maidan, ne? Also erstmal nur begrenzt auf den Raum der Ukraine, aber möglicherweise von da aus schon Kontakte sind ja vorhanden gewesen. Das kann man ja lesen zu Organisationen und Gruppen in Russland, in Belorussland und so.
Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Also ich glaube, also du müsstest ja nicht nur Kontakte haben, sondern du müsstest ja irgendwie sozusagen eine
tiefe Gemeinsamkeit.
Ja, eine Zeitgleichheit. Also du müsstest ja hier Kämpfe führen, sozusagen, die den Kämpfen da ähnlich sind. Mhm. Und wo du dich darin treffen kannst, dass du sagen kannst, euer Kampf da ist unser Kampf hier ist euer Kampf da. Mhm. So, das ist sozusagen, da drin ist etwas Gemeinsames und darauf können wir aufbauen und so weiter. Und das kriegt man ja schon das hat es ja auch mit sowas wie Rojava oder so nicht gegeben, ja, irgendwie wo hier viel mehr Unterstützung und Interesse und was weiß ich nicht war und Leute hingegangen sind und so weiter. Aber hierzulande hat es ja keine Kämpfe gegeben, wo du sagen kannst, die stehen in irgendeiner, also außer was weiß ich, sozusagen, ja, irgendwie was weiß ich, meinetwegen Kampf gegen das Verbot von ÜPG-Fahren oder sowas. Aber das ist ja auch nur ein Reflex auf das, was da stattfindet. Das ist ja keine originäre Auseinandersetzung hier.
Aha.
Keine originäre soziale Auseinandersetzung. Ja. Du musstest ja hier eine soziale Auseinandersetzung führen, die mit einer sozialen Auseinandersetzung da korrespondiert. Und das mit einer großen gesellschaftlichen Basis, wo du sagst, hey, damit sind wir stark genug, um hier Geschichte zu machen.
Ja, nun ist das ja so ein Moment, wo man zunächst mal mit Erklärung und Aufklärung arbeiten müsste, in beiden Fällen, Rojava und Ukraine. Deutsche Interessen dort sichtbar zu machen auf dem Maidan, der ja ein politisches Projekt war, was sich gegen die politische Herrschaft eines bestimmten Flügels gerichtet hat, war ja Deutschland Akteur in Form von dem Bürgermeister Klitschko und dessen Ausstattung durch die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und man will so jetzt gar nicht wissen, was, wie heißt die Stiftung der Grünen noch, also was jedenfalls die Grüne Partei dort auch alles gespielt hat. Immer unter dem Tarnmantel, nenne ich das, von Menschenrechten und Demokratie. Das hätte ja hier so ein bisschen funzen können in der Linken. Die deutschen imperialen Interessen, gerade auf dem Hintergrund der 90er Jahre und des Jugoslawienkriegs, irgendwie so ein bisschen zu fokussieren. Ist nicht passiert.
Ja, aber dazu müsstest du ja noch eine Linke haben, die in der Lage ist, hier irgendwas zu drehen, politisch. Und also da würde ich sagen, das ist halt, in den 90ern funktioniert das schon nicht mehr, aber da hast du noch die Illusion. Aber also ich meine, gerade die Auseinandersetzung mit dem, was dann Jugoslawienkrieg und sozusagen danach kommt, finde ich, ist das ein schönes Beispiel, was so von es gibt auch noch Demonstrationen, Versuche der Intervention und so weiter. Ich sag nur ein berühmter Farbbeutelwurf und so weiter. Aber also dass du ja merkst, irgendwann sozusagen verschwindet auch in der Linken dieses Thema. Du hast dann so ein paar Leute, die, was weiß ich, an den üblichen Stellen, ja, irgendwie, was weiß ich, wir sind ja hier in Hamburg, irgendwie, nennen wir das mal konkret sozusagen, die dann irgendwie seit 20 Jahren den gleichen Artikel schreiben, der dann auch, ich sag mal, es gibt Leute, die finden ja konkret deswegen doof. Ich mag das ja dann durchaus, wenn man irgendwie alle paar Monate das Blatt aufschlägt und denkt, ah, irgendwie sehr gut, da erscheint mal wieder dieser Artikel. Irgendwie, das zeugt ja auch von einer gewissen Beharrlichkeit und
Konstanz, glaube ich,
nennt man. Genau, Konstanz und so weiter, das ist ja auch manchmal gut, sozusagen. Aber was ja so eine gewisse, also wo du ja diese Hilflosigkeit aus siehst, dass also in diesen, also das ist keine reale Auseinandersetzung. Und ich sag mal dazu, da ist ja fast, also Ukraine, also da ist das ja halt tatsächlich sehr, also sozusagen sehr vermittelt, weil das dann sozusagen du in der Geschichte sozusagen dann ja schon die, wenn man so will, imperialistische Mächtekonkurrenz dann vor Ort hast, in der Versuche, wie dieser Aufstand, den es da halt, ich meine, das war ja der Maidan am Anfang sozusagen, ein Aufstand gegen das beschissene Leben, das die Leute da haben. sozusagen, wer das wie effektiv instrumentalisieren kann. Aber also schon Griechenland, weißt du, also es hat, also wo so ganz klar sozusagen, ja, da war Deutschland sozusagen die führende Macht, da ist ja irgendwie das deutsche Diktat durchreagiert worden, dass es hier ja keine faktische, also, oder nee, es gab keine Bewegung irgendwie gegen die deutsche Machtprojektion nach Griechenland. Und gegen die Schäuble-Diktat und so weiter. Es gab ein paar Leute, die haben Sachen geschrieben, was weiß ich, es gab Leute, die haben diese Soli-Seife und diese Soli-Waschmittel aus Griechenland, was nicht wäscht, gekauft und was weiß ich, man hat eine Soli-Party für irgendeine selbstverwaltete Arztpraxis in irgendeinem besetzten Haus in Athen gemacht. Gab's alles, klar, so, aber also eine wirkliche, so, und ich glaube, das ist der Punkt, es gab keine Bewegung hier, ja, die irgendwie Einfluss, ja, irgendwie die Gewerkschaften haben die Schultern gezuckt und gesagt, na, die Griechen sollen mal arbeiten gehen, die radikale Linke hat keine Rolle mehr gespielt. Die Linkspartei hat mal jemanden geschickt, der Tsipras die Hand geschüttelt hat, irgendwie. Das war's dann. So, und ja, und das war noch sozusagen eine einfache, das war auch noch die einfachere politische Situation.
Ja.
So, und ich glaube, diese Niederlage der hiesigen Linken, die gar nicht als Niederlage verstanden oder gar nicht wahrgenommen wurde, das hat ja hier niemand irgendwie, glaube ich, so gesehen, irgendwie, dass, boah, wir haben hier jetzt gerade eine desaströse Niederlage. Also, wenn man irgendwie eine Vorstellung von internationalistischen Linken hätte, müsste man ja sagen, boah, dass wir es hier nicht geschafft haben, hier substanziell Opposition gegen diese deutsche Politik in Griechenland zu organisieren, ist eine massive politische Niederlage.
Ja.
Hat niemand formuliert. Habe ich nie gelesen.
Ja.
Irgendwie, nie gehört. Irgendwie so.
Okay, wir haben noch 7 Minuten und es steht die große Frage im Raum, ist Putin der neue Hitler?
Hitler ist der neue Hitler.
Nee, ich frage deswegen, weil es irgendwie jetzt in der letzten Zeit so einen Move gibt, der sagt, Putin steht an der Spitze einer weltweiten faschistischen Bewegung und deswegen muss der den Krieg verlieren, auf egal zu welchem Preis.
Das sind hilflose Projektionen von Leuten, die ihre Zustimmung zur deutschen Politik, auf die es gar nicht ankommt, irgendwie erklären wollen. Also ich meine, das ist so ein bisschen witzig. Also die Leute, die das, also außer Linken, also klar, was weiß ich, natürlich, wenn Annalena Baerbock das formuliert oder was weiß ich, die Grünen, darauf kommt es natürlich schon ein bisschen an, aber wenn das jetzt irgendwelche Linken irgendwie formulieren, ja, dann erklären sie damit ihre, also ich würde dann gerne mal sozusagen eine Beschreibung dieser Bewegung lesen, irgendwie, wo das eine nationalsozialistische Bewegung ist, mit dem entsprechenden genozidalen Potenzial weltweit und so weiter. Also up to now sieht man halt einen Diktator, der Krieg führt. Ich sag mal so, irgendwie dieser Krieg geht jetzt 4 Monate ungefähr?
3 Monate.
So. Also wenn wir mal über Hitler und Vernichtungskrieg und so weiter reden, nach 3 Monaten 1941 war das Baltikum größtenteils judenfrei. Also ja, irgendwie im Juni geht der Krieg los. Sozusagen ab, ich glaube, Oktober oder so melden die deutschen Stellen, also sozusagen irgendwie in den entsprechenden Gebieten ihre Bezirke judenfrei. So, wer den Unterschied nicht erkennt und den Unterschied nicht sieht, sozusagen,
will den nicht sehen.
Der will den nicht sehen, weil der ist so groß. Und das heißt nicht, dass das nicht eine Katastrophe ist, dass das nicht mörderisch ist, aber das ist ein Krieg. Das ist, ein Krieg ist eine Veranstaltung, bei der die organisiert wird, um Leute umzubringen. Also das muss man einfach sagen, das ist der Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, Leute, und zwar in größerer Anzahl Leute umzubringen. So, und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen da qualitative Unterschiede, ja, dann muss man sie tun. Also dann muss man sie auch machen. Oder man muss halt sagen, jeder Krieg für sich ist schlecht. Das kann man ja aus einer moralischen Position auch tun und so weiter. Aber dann verschwimmt auch, also dann hebt sich auch Putin nicht mehr heraus gegenüber, was weiß ich, den Assad Husseins, was weiß ich, den Warlords irgendwie, ob sie nur Präsidenten oder Warlords heißen dieser Welt. So.
Also, und es eignet sich vor allem super gut, Deutschland zu entschulden. Und zwar sowohl für damals, was ja dann auch über bestimmte historische Debatten immer gelaufen ist. Hier Historikerdebatte, Hitler war das Ergebnis von Stalin und solche Sachen. Aber nie hinzugucken, was im deutschen Diskurs bestimmend ist, neben dem ökonomischen Interesse, auch welches rassistische Potenzial hinter all diesen Vorstellungen von den Untermenschen im Osten steht und so weiter, die alle mit angespielt werden in diesen, angetriggert werden in solchen Diskursen.
Und andererseits, also tatsächlich, also die Frage, inwiefern dieses Regime in Russland ein faschistisches ist, ist ja keine absurde Frage und keine sinnfreie Frage. Aber um diese beantworten zu können, ist es, sag ich mal, muss man mal weg von dieser Fokussierung auf Putin.
Ja.
Es ist völlig egal, ob Putin glaubt, dass die Sachen, die Herr Dugin geschrieben hat, sozusagen die Wahrheit sind, oder ob er das nicht glaubt. Interessant wäre, also wichtig wäre es, was ist denn, also sozusagen die ideologische Disposition, die ideologische Entwicklung in der Bevölkerung der Russischen Föderation, ja? Der Nationalsozialismus erklärt sich ja nicht aus Hitler, sozusagen, sondern der Nationalsozialismus erklärt sich aus dem massenmörderischen Projekt der deutschen Volksgemeinschaft. So, und dem müsste man auf den Grund gehen. Und dann, so, aber dazu hilft sozusagen hier so ein bisschen angegoogeltes Wissen um Dugin-Exzerpte und irgendwelche Reden von Putin nicht, sondern da müsste man tatsächlich, ja, also die die Auseinandersetzung mit den politischen und ideologischen Dynamiken in der Russischen Föderation machen. Und ja, im Moment sehe ich nicht, dass sie irgendjemand in der notwendigen Qualität vornimmt.
Jo, eine der Aufgaben, die vor uns stehen. Es ist 1:05. Wir haben keine Zeit mehr. Ich möchte großen Dank sagen. Ich glaube, wir haben da so ein paar Dinge, über die wir so durchgeritten sind, über die wir nicht hinweg, sondern durchgeritten sind, die vielleicht auch ein bisschen helfen, die Situation zu sortieren. Wir haben den großen Mangel festgestellt einer oppositionellen Bewegung, die Deutschland in aller Gefährlichkeit auch wirklich ernst nimmt und dem begegnet durch eine Aufstellung.
No.
Es wirkt so, als hättest du kein Schlusswort. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.